Ja, jetzt steht sie neben mir, die Frau Seyfried. Nochmal hallo.
Hallo.
Bevor wir Ihren Vortrag hören, möchte ich Ihnen einfach mal noch so 3 Fragen zu Beginn stellen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ein paar Infos standen ja auf den Flyern, aber es ist ja auch spannend, noch mal ein bisschen was Genaueres zu hören.
Okay.
Genau, Sie sind gelernte Krankenschwester und Katechetin, ne?
Ja.
Mich würde jetzt interessieren, über welche Wege und Stationen Sie letztlich in der Hospiz- und Palliativarbeit gelandet sind. So stichpunktartig.
Ja, genau. 2 Wege. Einmal als Krankenschwester, das klingt jetzt vielleicht komisch, habe ich mich zu sterbenden Menschen hingezogen gefühlt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Pflege tätig ist, dieses zu wenig Zeit haben an Sterbebetten. Und ich bin manches Mal nach Feierabend an Sterbebetten gegangen. Das war so für mich wie ein Bedürfnis. Das war so ein bisschen ein Knackpunkt. Und dann habe ich 1996 von einer Hospiz und, damals von einer Hospizarbeit gehört und habe einen Flyer gefunden von einem aus Bingen am Rhein. Und dort ist zu Kursen eingeladen worden in der Hospiz oder für die Hospizarbeit. Und da habe ich hingeschrieben und habe wortwörtlich geschrieben: Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die Sterbehilfe und möchte an einem Kurs teilnehmen. Ich wusste damals noch nicht den Unterschied zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Und jetzt hätten die ja antworten können und sagen, um Himmels Willen, Sterbehilfe bieten wir nicht an. Und die haben ganz nett geschrieben, 1997. Und von da an hat mich dieser Weg nicht mehr losgelassen. Aber mehr noch nachher dazu.
Vielen Dank. Ja, für Sie ist ja das Thema Tod, Trauer ständig präsent. Wie schaffen Sie es denn, fröhlich zu bleiben? Oder anders gefragt, wie können Sie den emotionalen Abstand wahren bei Ihrer Arbeit?
Oh je, jetzt haben Sie vorgegriffen.
Oh, okay.
Werde ich oft gefragt. Ich werde auch manchmal gefragt, wie viele sterbende Menschen ich erlebt habe, wie viele trauernde Menschen. Ich kann es so nicht mehr sagen. Es waren manchmal Jahre dabei, da waren das so 150 bis 160 sterbende Menschen, die wir im stationären Hospiz begleitet haben. Ist ja immer verbunden mit Trauer. Was hat mir dabei geholfen? 2 Dinge. Mein Glauben an Gott, alles da lassen können und meine Familie. Ich gehöre zu den Menschen, vielleicht kennen Sie sowas auch, ich kann mit Tränen manches verarbeiten. Freude, ich habe 45 Minuten bei meiner Hochzeit nur geheult. Traurigkeit, meine Familie wusste, wenn mal ganz schwere Sterbesituationen oder Trauersituationen waren, die wir begleitet haben, bei uns im Hospiz sind 2 Kinder gestorben, konnte ich auch mal 20 Minuten am Stück weinen und hatte zu Hause so einen Sessel und meine Familie wusste, dass ich das brauchte und ich kann auch Wut mit Tränen verarbeiten. Also das sind so meine Ventile gewesen, mal rauslassen und mein Glauben.
Ja, und jetzt nicht unbedingt geknüpft an die Hospizarbeit, vielleicht können Sie uns teillassen an einem Erlebnis, wo Sie Gottes Wirken ganz konkret gespürt haben. Fällt Ihnen da was ein, so ganz spontan?
Ja, ganz spontan fällt mir was ein. Ich weiß nicht, wer den Ort Herrnhut kennt, wo die Herrnhuter Sterne herkommen. Und ich habe mich da sehr engagiert für einen Bau eines stationären Hospizes. Wir haben dafür 5 Jahre gebraucht. 2007 ist uns das gelungen, eröffnet worden. Es war ein ganz, ganz schwerer Kampf. Und nach einem Jahr stand das Hospiz vor der Insolvenz. Und für mich brach eine Welt zusammen. Ich dachte, was hast du da gemacht? Hunderttausende an Euro, 1,5 Millionen, so ein bisschen in Sand gesetzt. Und da spürte ich mich absolut getragen und spürte den Heiligen Geist und wusste auch, hier wird es einen Weg geben. Und jetzt ist das Hospiz nach 8 Jahren immer überbelegt.
Wow. Halleluja. Vielen Dank. Jetzt hören wir mehr zum Thema. Schön, dass Sie da sind. Das Mikro gehört ganz Ihnen.
Oh ja, okay. Ein herzliches Willkommen auch noch von meiner Seite. Sie haben jetzt so ein bisschen von mir kennengelernt. Wie gesagt, ich bin nächstes Jahr 20 Jahre so in der Hospiz- und Palliativarbeit tätig und habe vor 3 Jahren als mein Vater schwer erkrankte und meine alten Eltern wohnen bei uns im Haus und ich nach Feierabend vom stationären Hospiz abends nach Hause kam, meinen schwerstkranken Vater begleitet habe, habe ich gemerkt, meine Güte, das ist mir sehr nahe, das Thema. Und habe dann überlegt oder mitbekommen, dass ich eine Zeit brauchte, vielleicht mal nicht so den direkten Kontakt mit schwerkranken und sterbenden Menschen und bin seit drei Jahren freiberuflich tätig als Dozentin zu Themen der Hospiz- und Palliativarbeit, Trauer, Sterbebegleitung, auch Thema Sterbehilfe und Patientenverfügung, was alles dazugehört. Und ich reise so, habe noch mal eine Ausbildung begonnen als Dozentin und reise so durch die Lande zu verschiedenen Themen. Das noch mal zu meiner Person. Ich freue mich ganz doll, hier bei Ihnen sein zu können. Das ist schön, dass so viele gekommen sind. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, das Erste. Ich habe noch mal auf der Einladung geschaut, die Sie erhalten haben bzw. gelesen haben. Und da stand ja das Thema, ich muss mich leider immer ein bisschen umdrehen, Sie sind eingeladen zu dem Thema, ich leide Trauer, was hilft beim Abschied nehmen? Und ich gehe davon aus, dass alle, wie Sie hier sitzen, oder ich, von mir weiß ich es ja, dass wir alle schon Trauersituationen erlebt haben. Und ich weiß auch, wir haben Kinder hier, dass auch Kinder Trauersituationen erleben. Also ich gehe wirklich jetzt davon aus, dass jeder hier Trauersituationen erlebt hat. Es ist ja auch eine Trauersituation bei Kindern manchmal, ne? Wenn man den Kindergarten verlassen muss, die Schule anfängt. Das ist ja auch so eine Abschiedssituation. Und in Ihrer Einladung stand oder steht, die Veranstaltung möchte helfen, eigene Trauersituationen zu bedenken. Darum wird es heute ein Stück weit gehen. Wenn ich über das Thema ich leide Trauer rede, wird einiges hochkommen, was Sie erlebt haben. Und manchmal ist es gut, dass man nochmal darüber nachdenken darf. Und, das ist ja vorhin schon gesagt worden, das soll gleichzeitig Hilfestellung sein für Begegnungen mit trauernden Menschen, Begegnungen, die Sie in Ihren Gemeinden haben, in Ihren Orten, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Ich kenne Situationen und wahrscheinlich auch Sie, wo wir einen Bogen um Trauernde gemacht haben. Wenn ich dran denke, ein dreijähriges Kind, was gestorben ist, ne, was sage ich da auch? Oder die schwerste oder mit einer der schwersten Situationen, die wir bei uns im Hospizdienst erlebt haben, ein Vater, der beim Rückwärtsstoßen auf seinem Grundstück, rückwärts mit dem Auto aus der Garage stoßen, aus der Garage fahren, sein Kind überfahren hat und das Kind daran verstorben ist. Ich leide Trauer. Ne? Was sagen wir solchen Menschen? Ne? Und da ist doch einfach, einen Bogen zu machen. Ja, klar. Bevor ich in das Thema richtig einsteige, zeige ich Ihnen, was ich Ihnen mitgebracht habe, wo ich so ein Stück weit vom Thema her dachte, das könnte ein kleiner roter Faden sein. Ich würde mit Ihnen einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Trauer überhaupt machen. Was ist Trauer? Trauer erleiden. Ich leide Trauer und dann gucken wir mal an, was ist Ihnen oder mir passiert? Was passiert da in Trauer? Und das Thema ist ja auch als zweites, was hilft beim Abschied nehmen? Gibt es was, was uns helfen könnte, dass es vielleicht nicht so schmerzvoll ist? Und als nächstes, was hilft bei Begegnungen mit trauernden Menschen? Gibt es was, was wir richtig machen könnten oder was man lieber meiden sollte? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Und ich möchte Sie zu Beginn bitten, ich komme jetzt mal runter und gebe jedem so kleine Moderationskarten. Ja, und dann nimmt sich bitte mal jeder eine Farbe runter. Ich nehme mal hier ein paar, hier rot und grün. Und dann machen Sie, ja, jeder nimmt sich mal eine Farbe runter und wenn wir die nachher nicht mehr brauchen, brauchen Sie die bloß hier vorne an den Rand legen und wo ein leerer Stuhl ist, legen Sie die alle wieder hin, ja? Also jeder braucht 3 Kreise. So, und Sie machen das mal von hier hinten lang, ne? Okay, einfach durchgeben. Naja, macht sich am besten, wenn man die gleich durchgibt, oder? Also jeder muss rot, gelb, grün haben. Und wenn Sie nachher, wie gesagt, fertig sind, legen Sie die einfach so, wie sie sind, auf einen Stuhl und die nehme ich mir dann am Ende wieder mit. Und Sie, die Technik muss einfach die Hand daneben. Okay, ich stelle jetzt, reichen? Ja, ich stelle jetzt einige Fragen an Sie. Und keine Angst, Sie müssen keine Definition erklären, sondern wenn Sie der Meinung sind, die Frau Seyfried hat recht mit dem, was Sie sagen, heben Sie einfach die grüne Karte. Also wenn Sie der Meinung sind, ja, das ist richtig oder das sehe ich auch so oder das ist gut, einfach die grüne Karte hochheben. Wenn Sie der Meinung sind, das ist falsch, oder das ist schlecht oder stimmt nicht. Nein, stimmt nicht oder schlecht, rot heben. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, trauen Sie sich ruhig, gelb zu heben. Ja, trauen Sie sich einfach dann zu sagen, nee, dann hebe ich jetzt gelb hoch. Okay, die erste Frage, die ich an Sie stellen möchte, das ist für mich so ein kleines Stimmungsbild, dass ich so ein bisschen weiß, wer hat sich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Die erste Frage: Trauernde Menschen durchleben einen Trauerprozess. Ja, würde grün bedeuten, wenn Sie sagen. Okay, vielen Dank. Trauernde Menschen durchleben Trauerphasen. Okay. Trauernde Menschen durchleben ihren Trauerweg. Dankeschön. Ich stimme der Äußerung von Trauernden zu, ich trauere, nicht du. Äußerung, wenn Trauernde sagen, wenn man mit denen redet, ich trauere, nicht du. Klasse, ne? Ja, so schon mal ein Stück sich auch eine Meinung bilden. In der Trauer sollte unterschieden werden zwischen normaler Trauer und komplizierter Trauer. In der Trauer sollte unterschieden werden zwischen normaler Trauer und komplizierter Trauer. Rot würde bedeuten nein. Rot würde bedeuten Trauer ist Trauer. In der Trauer sollte unterschieden werden zwischen normaler und komplizierter. Vielen Dank. Es gibt Situationen, in denen die Trauer erschwert ist. Das würde bedeuten, schwerer als andere Trauer, ja? In komplizierter Trauer kann schon mal ein Stillstand im Trauerprozess eintreten. Ein schwerer Trauer. Dankeschön. Sich vom Verstorbenen verabschieden können, hilft am Beginn des Trauerweges. Sich vom Verstorbenen verabschieden können, hilft am Beginn des Trauerweges. Okay? Jeder Trauernde benötigt Trauerbegleitung. Jeder Trauernde benötigt Trauerbegleitung. Na, merken wir schon? Brauchen Trauernde Trauerbegleitung oder manchmal auch nicht? Trauerbegleitung sollte grundsätzlich nur auf Wunsch der Betroffenen erfolgen. Trauerbegleitung sollte grundsätzlich nur auf Wunsch der Betroffenen erfolgen. Okay? Und die letzte Frage: Jede Trauerbegleitung ist neu und einmalig. Jede Trauerbegleitung ist anders und neu und. Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich so ein bisschen, ein kleines Stimmungsbild. Geben Sie die Karten einfach, legen Sie sie einfach auf den leeren Platz, der hinter Ihnen oder bei Ihnen ist. Das ist dann okay. Gut. Steigen wir ein ins Thema. Das ist mal ein kleiner Versuch einer Definition für Trauer. Ich vermute, ist Ihnen auch zum großen Teil bekannt. Trauer ist eine gesunde und notwendige Reaktion des Körpers auf Verlust. Sie sehen unten fett gedruckt, Trauer ist bitteschön keine Krankheit. Was erleben wir aber manches Mal, wenn wir zu Ärzten gehen? Ne? Ganz schnell wird die Trauer irgendwie unterdrückt und soll weggedrückt werden. Man muss ganz schnell wieder funktionieren, ganz schnell wieder arbeiten gehen und fordert das manches Mal auch von sich selber. Ne? Trauer ist eine wichtige, gesunde und notwendige Reaktion des Körpers auf Verlust, eine psychische Reaktion auf eine Verlusterfahrung und Trauer ist eine angeborene Fähigkeit. Wann ist denn unsere erste Abschiedssituation gewesen im Leben? Laut. Genau. Man denkt das immer gar nicht, die Geburt. Ne, was passiert da? Das Baby wird so fast ein bisschen rausgerissen aus dem warmen Mutterleib und schreit. Ne, das ist die erste Abschiedsreaktion. Ne, die ist eine angeborene Fähigkeit. Trauer ist eine Reaktionsmöglichkeit auf eine Grenzerfahrung unseres Lebens. Ich glaube, das, was hier vorne steht, ist bekannt. Ne? Und wir sollten uns und dürfen uns immer wieder sagen, Trauer ist keine Krankheit. Gerade wenn es darum geht, wie lange sollte denn ein Trauerprozess dauern. Ne? Wenn wir manchmal sagen, meine Güte, 25 Jahre trauert die jetzt immer noch so tief. Kann doch nicht wahr sein. Dann hatte ich ja die Frage gestellt, durchleben Trauernde einen Trauerprozess oder Trauerphasen? Ich nehme schon gleich mal, die andere gucken wir uns gleich nochmal an. Trauernde Menschen hören das nicht gerne. Wir durchleben keinen Prozess, keine Phasen, sondern das ist ein Trauerweg. Ein Gebirge, wer schon mal im Gebirge war, Sie kennen das ja hier, dieses Auf und Ab. Ein Trauer, eine Trauernde sagte mal, Trauer ist, ich muss, nicht ich will. Ich muss, nicht ich will. Trauerhaus, Trauerleid, ich leide Trauer. Ne, wie das Thema heute ist, halt anders lang. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit Sie sich schon mit dem Thema Trauer beschäftigt haben. Es gibt wirklich diesen Begriff Trauerprozess, Trauerphasen und es gibt Forscher, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Trauer beschäftigt haben. Und die haben versucht, die Trauer so ein Stück in Phasen zu gliedern, zu benennen. Und drei der bekanntesten Modelle stehen hier vorne dran. Das weiß ich nicht, ob die Ihnen bekannt sind, die Elisabeth Kübler-Ross, die damals das erste Sterbephasenmodell entwickelt hat, vor vielen, vielen Jahren. Und ihr Verdanken war auch so ein Trauerphasenmodell. Ich möchte es jetzt gar nicht einzeln benennen, weil das ist ja nicht ganz so unser Thema, bloß dass Sie es mal sehen, am Anfang der Trauer und wenn Sie an Ihre eigene Trauer denken, dieses, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Nicht-Aushalten oder bei Dr. Ruth Mareikes Meding am Anfang diese Schleusenzeit, diese Zeit zwischen Eintritt des Todes und Bestattung. Und wenn Sie sich an die Zeit nochmal erinnern, das ist so ein bisschen auch eine Zeit, wo man gar nicht richtig zur Ruhe kommt. Wo man sehr gefordert ist, ganz viel zu tun hat, zu regeln und. Ne, diese, wo man am liebsten viel auch alleine sein möchte, auch mal weinen möchte. Und dann die Verena Kass, diese erste Phase des Nicht-Wahrhabens-Wollen. Dann die Phase in allen drei Prozessen der aufbrechenden Gefühle. Ne? Da kommt alles hoch und es kann eine lange, lange, lange Zeit sein. Dann die Zeit der Phase sich suchen, sich trennen müssen. Und dann wieder diese Phase, so wird das hier in den drei Prozessen benannt, die Phase des Sich-Wiederfindens. Da möchte ich aber jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ein bisschen, denke ich, haben Sie auch schon davon gehört. Ja, wenn wir jetzt mal, sehen Sie das hier? Wenn wir jetzt mal an unseren eigenen, oder gucken wir uns erst noch mal an. Wir haben ja, Sie sollten sich ja melden, erschwerte Trauer, normale Trauer. Trauerprozesse werden immer von verschiedenen Faktoren geprägt. Fakt ist, es spielt eine große Rolle, wer ist gestorben. Ist die liebste Person in meinem Leben gestorben oder eine ganz entfernte Tante, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe? Das spielt im Trauerprozess eine Rolle, aber sowas, das wissen wir. Und es spielt auch das Altern eine Rolle. Frauen, Männer, Kinder trauern anders. Ich sage Ihnen einmal ein Beispiel, da kann man das immer ganz gut verstehen. Wir haben in unserer Hospizarbeit eine junge Familie gehabt. Da hat sich der 18-jährige Sohn das Leben genommen. Und das war eine ganz tragische Geschichte. Der hat sich vor der Haustür der Eltern das Leben genommen. Von einem Schornstein ist er runtergesprungen. Und die Familie hatte genau die Wohnstube mit dem Fenster immer zum Blick auf diesen Schornstein. Und wir sind dort um Mithilfe in der Begleitung gebeten worden vom Freundeskreis. Und Unterschied zwischen Alter und Geschlecht auch hier unten. Und der Mann, der hielt diese Situation nicht aus, der konnte nur arbeiten. Arbeiten, 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 arbeiten. Der ist ganzzeitig früh aufgestanden, losgearbeitet und nachts 23 Uhr nach Hause gekommen. Und die Frau, Unterschied zwischen Geschlecht und Alter, die Frau ist fast wahnsinnig geworden, lag in der ersten Zeit nur im Bett, hat sich immer hin und her gewogen, geweint und gesagt, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Und der Bruder, der 14-jährige Bruder, hörte die ganze erste Woche, das meine ich mit Alter, die ganze erste Woche ganz laut Hämmermusik. Richtig laute Musik in diesem Haus. Und die Mutter und der Vater baten uns doch darum, dass wir uns an den Sohn wenden, dass wir halten die Musik nicht aus. Und wir kamen ganz schwer ran. Und irgendwann gelang es uns, dass wir bei dem Sohn, dass wir mal klopften und dass er uns kurz reinließ. Und da schrie er uns an, wir waren zu zweit in dieser Begleitung tätig, schrie er uns an und sagte, merkt ihr nicht, dass ich es nicht anders aushalte? Ne? Dieses junge Menschen trauern anders als Kinder. Das ist damit gemeint und auch mit dem Geschlecht. Dann die Umstände des Todes. Haben Sie schon mal gehört, dass gesagt wurde, naja, wenn jemand einen langen Krankheitsprozess hat und dann gestorben ist, ist es für die Trauernden leichter, die Trauer zu ertragen. Haben Sie den Satz schon mal gehört? Und da sind die Betroffenen, Trauernden immer sehr, sehr traurig und sehr betroffen, weil die sagen, wir durchleben genauso die Trauer, als wenn der Tod plötzlich war. Sollten wir, wenn wir in Trauerbegleitung tätig sind, ruhig mal auch drüber nachdenken. Ne? Die Religiosität spielt eine Rolle. Gläubige Menschen, das kann ich dick unterstreichen, das habe ich erlebt in meinen 20 Jahren, trauern und sterben, ja, weil wie sage ich es jetzt richtig, anders. Manches Mal einfacher. Sterben ist nicht einfach und trauern auch nicht. Aber wir haben so ein Stück die Hoffnung. Ne? Und das ist auch in vielen Studien belegt. Ne? Dann ist Abschiednahme ermöglicht worden. Auch das prägt einen Trauerprozess. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, ich hatte ja die Frage gestellt, einfache oder komplizierte Trauer, gibt es sowas? Ich für mich würde sagen, Trauer ist Trauer. Pressen wir das doch nicht in, ach weiß ich was, für Schämen und Schachteln. Und Trauer ist Trauer. Und die Psychologie, die Psychotherapie, die Wissenschaft sagt aber, es gibt diese einfache, die nennen es normale Trauer. allmählich Anpassung an die neue Realität, vergleichsweise abnehmende Intensität der gefühlten Trauer. Das bedeutet wirklich, dass die Trauer im Trauerprozess weniger wird. Das ist, die sprechen sogar davon, gesunde, normale Trauer. Und dann gibt es die Trauer, die komplizierte Trauer, die sich entwickelt mit einem Stillstand des Trauerprozesses. Ich habe viele Menschen begleitet, die einen Stillstand des Trauerprozesses erlebt haben und die auch keine Menschen von außen mehr an sich rangelassen haben. Die gesagt haben, ich möchte so leben und ich möchte nur in dieser tiefen Trauer sein und nicht anders. Und da spricht die, Psychologie, die Wissenschaft schon so ein bisschen von komplizierter Trauer, die Anpassung an die Wirklichkeit gelingt nicht mehr. Hier mache ich mal aus Zeitgründen weiter und dann, aber ich denke, das werden Sie hier mit unterstreichen und werden sagen, ja, das können wir gut unterstreichen. Es gibt Faktoren, die einen Trauerprozess prägen, Geschlecht, Alter, und dann gibt es noch Risikofaktoren. Und Risikofaktoren sind immer, eigentlich müsste an allererster Stelle das, was hier in der Mitte steht, stehen, der Verlust eines Kindes. Mütter, die wir begleitet haben, Väter, die wir begleitet haben, die haben uns das immer wieder bestätigt und das kann ich gut nachvollziehen und ich denke Sie auch, ein Kind verlieren zu müssen, vor der Zeit hergeben zu müssen, das ist so das Schwerste im Leben überhaupt. Dann plötzlicher Tod zählt zu den Risikofaktoren, Mord, Suizid. Bei Suizid ist oft, das ist aber nicht heute unser Thema, oft diese riesen Schuldfrage. Wenn ich da gewesen wäre, wäre das hundertprozentig nicht passiert. Ich bin schuld. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe nicht zugehört und. Trauer und Schuld ist nochmal ein anderes Thema. Mehrere Verluste innerhalb kurzer Zeit. Es gibt Menschen, die haben mehrere Verluste hintereinander erlebt. Und ich denke an eine Frau, gut, das war nicht hintereinander, die wir bei uns im Hospiz hatten, die wir bei uns im Hospiz pflegten, die hatte alle ihre 5 Kinder verloren. Und bei dem Aufnahmegespräch sagte sie zu mir, ich sage Ihnen das einmal, dann möchte ich nicht mehr darüber reden. Das sind so Risikofaktoren. Wenn man sich das vorstellt, schon ein Kind verlieren ist nicht zu ertragen, aber alle Kinder zu verlieren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das erträgt. Früher Verlust eines Elternteiles, fehlendes soziales Netz. Menschen, die alleine sind, die niemanden haben oder auch manches Mal niemanden an sich ranlassen. Streitigkeiten innerhalb der Familie oder der Tod ist nicht sicher. Bei dem Flugzeugabsturz, ich weiß nicht, das ist ein paar Jahre her, wo das Flugzeug ins Meer gestürzt ist und ich glaube 1,5 Jahre wurde das Flugzeug doch nicht gefunden. Der Tod ist nicht sicher, das muss man sich mal vorstellen. Oder früher im Krieg, wenn keine Meldung mehr von den Söhnen kam, von den Ehemännern. Finanzielle Schwierigkeiten oder andere Lebenskrisen. Das sind nochmal so Risikofaktoren, die einen Trauerprozess prägen. Und jetzt schauen wir uns einmal an. Sie haben schon gemerkt, eben, wo Ihre Trauer, an welcher Stelle Ihre Trauer ein Stück hochkam. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ich leide Trauer. Wenn ich an meine Trauer damals denke, und ich denke, da geht es Ihnen ähnlich wie mir, erinnere ich mich an einen noch nicht bisher gekannten Schmerz. Das fühlte sich so schmerzhaft an und der Schmerz, der ging nicht weg. Wenn ich an eigene Trauer denke, erinnere ich mich an tiefstes Verlassenheits- und Einsamkeitsgefühl. Und wenn dann Kinder manchmal sagen, erwachsene Kinder, Mensch, Mutti, du hast doch noch uns. Wenn der Ehemann gestorben ist oder die Ehefrau. Aber dieses, tiefste Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühl kann trotzdem da sein, auch wenn eine große Familie da ist. Ne, sich so verlassen fühlen. Angst und Ohnmacht, dieses ohne Macht sein, das kann doch nicht wahr sein. Das halte ich nicht aus, das kann so nicht weitergehen. Verzweiflung, Hilflosigkeit und dann auch Wut und Zorn. Den anderen geht's gut, ne, der Nachbar. Meine Güte, was hat der geraucht? Was hat der getrunken? Und mein Mann ist an Lungenkrebs gestorben. Ne, diese Zorn, Wut, Groll kommt hoch, das Gefühl der Leere und das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Manche haben mir das so berichtet, aber kann auch sein, dass sie das kennen, dass sich im Nebel fühlen. Rings um einen rum ist nur Nebel. Es ist nichts anderes mehr. Man läuft wie auf Eiern, keine Sonne mehr sehen können. Na, und wenn dann Trauernden gesagt wird, meine Güte, guck mal, heute ist so ein schöner Tag und wollen wir spazieren gehen und ist doch Sonne und ich sehe keine Sonne. Na? Und dann, nee, na wieso, guck doch mal. Und na, sind vielleicht Dinge, die sie schon erlebt haben. Zerbrochene Hoffnung und Träume, die Weltreise oder die Reise, die man noch miteinander erleben wollte. Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit. Was haben mir das manchmal Frauen in Gesprächen berichtet, die ihren Partner verloren haben? Und, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, ich muss mal auf die Uhr, wenn wir mehr Zeit hätten und sie erzählen dürften, würde ihnen noch viel, viel, viel mehr einfallen, als hier vorne steht. Ich leide Trauer. Ich erinnere mich daran, das habe ich erlebt. Und wenn ich an meine Trauer damals denke, erinnere ich mich daran, an die Angst, das hältst du nicht lange aus. Die Angst, das kann einfach nicht mehr aufhören. Die Angst, meine Güte, soll sich das im Leben jemals ändern? Und wir alle haben ja Trauer schon erlebt und kennen wahrscheinlich auch diese Aussage, diesen Spruch. Wenn ich an meine Trauer damals denke, erinnere ich mich, wie kann ich mit diesem Verlust weiterleben? Auch das kann eine Frage sein, die Ihnen wahrscheinlich mal hochgekommen ist. Oder eher, ich kann so nicht weiterleben. Ich kann mit diesem Verlust nicht weiterleben. Ich kann das nicht aushalten. Ich leide Trauer, Trauerleid. Wenn ich an meine Trauer damals denke, erinnere ich mich aber auch daran, wenn wir jetzt die Kurve kriegen zu dem Thema, was hilft beim Abschied nehmen? Kann es sein, dass Sie sich daran erinnern, dass Sie sich nicht verabschiedet haben vom Verstorbenen? Vielleicht, weil von außen jemand gesagt hat, mach das nicht. Ach nee, behalten so in Erinnerung, wie er war. Oder weil man selber so unsicher war und dachte, um Himmels Willen, kann doch nicht einen Verstorbenen berühren oder hingehen oder wie auch immer. Vielleicht erinnere ich mich auch daran, dass man sich verabschieden durfte. Ne, dieses an ein Bett eines verstorbenen lieben Menschen treten und sich verabschieden können. Oder dass man das bewusst nicht wollte. Nicht nur, dass es einem verwehrt wird, sondern dass man auch bewusst gesagt hat, ich kann das nicht, mich verabschieden. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch daran, an das Letzte. Ich habe mich verabschieden können, und bin dankbar dafür. Was hilft beim Abschied nehmen? Was hilft in Trauerleitsituationen? Und Menschen, die mich das gelehrt haben, oder meine eigene Trauer, die mich das gelehrt hat, was hilft beim Abschied nehmen? Dieses, was hier steht, so hart und schmerzhaft es auch klingt, ermöglichstes Abschied nehmen ist der vielleicht wichtigste Beginn des Trauerleides. Ermöglichstes Abschied nehmen ist der wichtigste Beginn des Trauerleides. 97% der Menschen, die ich bei Abschiednahmen erlebt habe, haben im Nachhinein gesagt, wir sind dankbar. dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir Abschied nehmen dürfen. Das ist ein unheimlich schwerer Weg, sich von einem Verstorbenen zu verabschieden. Und ein ganz schmerzhafter Weg, ganz besonders auch, wenn es um Kinder geht. Ich möchte Ihnen im privaten Bereich, oder ich weiß nicht, wer von Ihnen ehrenamtlich in Hospizarbeit tätig ist oder in Hospiz- und Palliativarbeit, Mut machen, diese Situation oder Mut machen, von verstorbenen Menschen Abschied zu nehmen. Wenn es Ihnen möglich ist. Ich weiß, es ist auch nicht immer möglich, wenn wir an die Situation denken, als vor, wann war das, anderthalb Jahren oder einem Jahr, der Pilot dieses Flugzeug in die Alpen geflogen hat. Dass da ja Abschiednahme von Verstorbenen nicht so möglich waren. Die mussten zwar identifiziert werden, aber so diese Abschiednahme, wie man das von früher kennt, war ja da nicht möglich. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen. Und wenn Sie selber sagen, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, reden Sie vor der Abschiednahme mit anderen Menschen darüber oder im Freundeskreis oder in der Kirchgemeinde, in der Gemeinde. Manches Mal braucht man jemand, der da mitgeht. Und das ist auch eine Arbeit, die Hospizdienste übernehmen, Palliativdienste beim Abschiednehmen begleiten. Das ist ein ganz schwerer Weg. Aber ich habe die Erfahrung selber gemacht, wenn man dann diesen Weg geschafft hat und vom Verstorbenen weggeht, ist es, als fällt ein Stein ab. Und wer das erlebt hat, wird das ein Stück weit bestätigen. Natürlich ist helfen es jedem Einzelnen, aber Abschiednahme kann helfen beim Beginn des Trauerweges. Was hilft beim Abschiednehmen? Was hilft, wenn wir trauernde Menschen begleiten? Das Erste, dieses Abschied nehmen dürfen und können und die aufrichtige Anteilnahme von anderen. Eben nicht im Ort den Bogen zu machen, wenn eine trauernde Mutter auf der Straßenseite, auf der anderen Straßenseite geht, sondern sich trauen, vielleicht rüber zu gehen und zu sagen, ja, jetzt kommt's, ne? Wie fange ich denn da an, was sage ich denn da? Was sage ich einer jungen Mutter, die ihr Kind verloren hat? Eigentlich haben wir da keine Worte. Ne? Und manchmal hilft der erste Satz vielleicht, dass man fällt mir jetzt gerade dieses Beispiel ein, wir hatten eine junge Frau bei uns in unserem Ort, von wo ich wohne, in Großschönau in der Oberlausitz. Die hatte 5 Kinder und ein Kind ist gestorben. Und die hatte mir dann erzählt, sie lief auf der Straße in unserem Ort lang und hat genau gesehen, wie die Leute aus der Kirchgemeinde sie gesehen haben und auf den Boden gucken. Die sehen das ja. Dieses Rübergehen und sich trauen zu sagen, ich habe gehört von. Ich habe gehört, gestern habe ich den Anruf gekriegt, dass eure Tochter verstorben ist. Und sich trauen, das wirklich auch zu sagen, noch mutiger oder besser wäre es, wenn man sogar den Namen sagt, dass eure gestorben ist. Und dann kommt es ja immer, was sagen wir? Ganz oft in Kursen wird mir gesagt, um Himmels Willen, ja nicht herzliches Beileid. Sagen Sie das, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Was ihrer Person entspricht, dieses authentisch bleiben, nicht irgendwas stottern, sondern manchmal ist es auch bloß die Umarmung. Manchmal ist es tut mir so leid. Oder manchmal ist es mein Beileid. Manchmal, das entspricht meiner Person, ist es vielleicht sogar auch mal herzliches Beileid. Weil das kommt von Herzen, aber da müssen Sie selber schauen. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, aufrichtige Anteilnahme zu zeigen. Nicht den Trauernden meiden. Und wenn wir Trauernde fragen würden oder wenn ich Sie jetzt alle einzeln fragen könnte, was hat uns geholfen? Menschen, die es wirklich ehrlich mit uns meinten. Ne, die nicht aus Neugierde da einfach kamen, sondern die es ehrlich mit uns meinten und die gesagt haben, du, ich habe gehört, es tut mir so leid. Und dann, dass ich so sein darf, wie ich mich fühle. Ne, dass mir das nicht, das müsste, ja, der nächste Satz ist Akzeptanz, dass mir das von außen nicht ausgeredet wird. Mensch, du musst doch jetzt mal wieder was essen. Und geh doch mal spazieren. Und du warst noch nicht auf dem Friedhof. Nee, das entscheiden die Trauernden. Und sie kennen ihre Situation besser als ich. Ne? Und sie wissen, was ihnen, was sie verletzt hat. Da gibt es ja auch so die tollsten Äußerungen. Bist du noch nicht weiter in deiner Trauer? Oder wie lange willst du denn noch trauern? Und jetzt muss doch auch mal gut sein. Ne? Solche Äußerungen, die verletzen. Aber wenn wir das so akzeptieren könnten, wie der Trauernde sich fühlt, ne? Und auch diese Angst ausdrückt und sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, ich sehe kein Land mehr, das wird nie wieder gut. Ne? Könnten wir ganz schnell sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Klasse. Das hilft in Trauerprozessen nicht. Ne? Das muss von dem Trauernden selber kommen. Ist genauso eine Äußerung, aber das habe ich auch in stationären Hospiz in dieser Arbeit erst gelernt. Wenn wir einem Trauernden sagen, wenn nach fünfjähriger Krankheit, einem trauernden Mann nach fünfjähriger Krankheit ist die Ehefrau gestorben, hat sehr gelitten, und wenn wir Beileid wünschen und sagen, sie ist erlöst. Das darf nicht von uns Begleitern kommen. Das muss von den betroffenen Trauernden selber kommen. Ne? Manchmal habe ich oder haben andere den Satz gesagt, sie ist erlöst. Und dann kam, ich hätte sie noch 5 Jahre weiter gepflegt. Meine Liebe, die war so groß. Nicht wir entscheiden, wir Begleiter entscheiden, sie ist erlöst. Und oft ist es so, dass es dann von den Trauernden irgendwann selber gesagt wird, ja, sie hat so gelitten, sie hatte solche Schmerzen, sie ist erlöst. Ne, dann kann in der Begleitung schon eher kommen, ja, sie ist erlöst. Also ganz wichtig, diese Akzeptanz. Und was richtig einfach klingt, aber auch schwer, es sind diese alltäglichen Hilfen. Es gibt Menschen, die andere in Leid begleiten und gar nicht groß diskutieren. Die einfach mal anpacken. Ich erzähle Ihnen wieder ein Beispiel. Am Beginn unserer Hospizarbeit haben wir eine junge Familie begleitet. Das junge Ehepaar hatte 3 kleine Kinder. Und der Mann starb 9 Tage vor Weihnachten an einer schweren Krebserkrankung. Im Beisein der Familie. Und die junge Frau, ist ja logisch, die brach zusammen, es ging gar nichts mehr. Und ganz schnell hat der Freundeskreis und haben wir in der Kirchgemeinde überlegt, was können alltägliche Hilfen für die Familie sein? Einen Bügelkorb mitnehmen, Kuchen backen. Es war vor Weihnachten, da hat einer aus der Kirchgemeinde einen Eimer Plätzchen gebacken und vor die Tür gestellt, ohne Namenzettel ranzuhängen. Ohne groß zu sagen, das habe ich jetzt gemacht. Oder wir haben uns dann ganz schnell zusammengetan, die Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft. Alltägliche Hilfen. Ne? Oder manchmal ist es bei Trauernden auch so, der erste Einkauf. Das erste Mal wieder einkaufen gehen gelingt nicht. Ne? Dann stehen da im Supermarkt in der Kaufhalle, ach und du bist heute einkaufen und ach und schaffst du denn alles? Ne? Da mitgehen. Das sind so alltägliche Hilfen, die gar nicht groß aufwendig sind. Klagen dürfen. Akzeptieren, wenn Trauernde gegen Gott klagen. Klage gegen Gott ist Gebet. Und Gott kann das aushalten. Gott hält das aus. Gott will das sogar, dass wir alles in seine Hände legen. Dass jemand mit mir betet, wenn ich das nicht mehr kann. Kennen Sie Situationen in Ihrem Leben, wo Sie nicht mehr beten konnten? Ich kenne solche Situationen. Und da war ich so froh, dass Menschen da sind, die oder da waren, die für mich gebetet haben oder mit mir, die mir die Hände aufgelegt haben. Bei mir in meiner Patientenverfügung steht sogar, dass ich möchte an meinem Sterbebett, wenn ich es nicht mehr kann, dass man mit mir betet oder dass man für mich betet und mir aus der Losung vorliest. Das sind auch so die alltäglichen Hilfen, sich trauen zu sagen, du, wollen wir zusammen beten? Soll ich mit dir beten? Und wenn dann kommt, ich kann nicht beten. Ich hasse Gott. Gott kann es ja sowieso nicht geben. Ich halte es nicht mehr aus. Na, das war gerade da auch von Gott erzählen und dabei bleiben. Was hilft beim Abschied nehmen? Was hat uns geholfen? Immer wieder vom Verstorbenen erzählen dürfen. Kennen Sie das? Dass man immer wieder was erzählen durfte und wollte. Und wenn man an den Tag der Beerdigung denkt, falls Sie, es gibt ja Familien und Freunde, die sich hinterher noch treffen, das ist immer weniger geworden, da ist es oft so, dass vom Verstorbenen erzählt wird und gelacht wird. Mir hat es in meiner Trauer geholfen und ich habe manche jetzt gerade nicken sehen. Ich denke Ihnen auch, vom Verstorbenen erzählen dürfen und manches Mal auch immer wieder dasselbe erzählen dürfen. Wahrscheinlich ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass trauernde Menschen, wenn man sie besucht, immer wieder vom Moment des Todes erzählen oder vom Moment des Erfahrens der Todesnachricht. Wer Kinder geboren hat oder wer dabei war, als Kinder geboren wurden, der weiß das noch. Man hat immer erzählt, wie war das? Wie war das, als das Kind geboren war? Was war die erste Äußerung der Hebamme? Und. Und genauso ist es bei Trauernden. Die müssen am Anfang immer wieder von der Todesnachricht erzählen und von der Situation, wie es der Angehörige oder liebe Mensch gestorben. Und da ist es, wenn wir wieder in die Richtung Begleitung gehen, was hilft beim Abschied nehmen, dass wir als Begleiter, als Begleitende das auch ein Stück anhören und vielleicht nicht sagen, Mensch, hast du mir aber jetzt das 7. Mal erzählt. Ich weiß das. Du hast es schon so oft erzählt. Das gehört so in diese Anfangsphase des Trauerweges. Oder trauen wir uns doch, den Namen des Verstorbenen zu erwähnen? Das wird ganz oft nicht gemacht, weil man sich einfach nicht traut. Gerade wenn ein Kind gestorben ist, sind Mütter und Väter unheimlich dankbar, wenn der Name erwähnt wird. Denn dieses Kind ist ja irgendwo immer präsent oder wenn man den Namen auch in der Beileidskarte schreibt. Nachtgespräche. Die Nacht bei Trauernden ist lang. Und wer das erlebt hat, weiß das. Dieses Nicht-Schlafen-Können in Trauer. Und wenn man dann mal als Freundin oder Freund oder auch nahestehende Angehörige sagt, du weißt du was, heute treffen wir uns mal nachts beim Grab mit der jungen Frau, die Weihnachten, kurz vor Weihnachten ihren Mann verloren hat, haben wir das oft gemacht. Wir haben uns am Grab getroffen, miteinander geweint und dann haben wir uns verabschiedet und ausgemacht, wann wir uns wieder treffen. Oder auch mal aushalten, dass nachts mal ein Anruf kommen darf, dass man sagt, allein sein dürfen, weinen dürfen. Als Begleiter haben wir ja immer so das Gefühl, den Trauernden nicht alleine zu lassen. Ich weiß aber von vielen Trauernden, gerade die mir das auch im stationären Hospiz oft sagten, man braucht Momente des Alleinseins, wo man sich mal so geben kann, wie man ist. Wieder ein Erlebnis, was ich vor 4 Jahren im stationären Hospiz hatte. Eine Frau hat bei uns im Hospiz ihren Mann verloren, hatte 4 erwachsene Kinder und die kam, das war auch kurz vor Weihnachten, und die kam runter in mein Büro, das war in der ersten Etage, und sagte, Frau Seifried, ich habe eine große Bitte an Sie. Können Sie bitte meinen Kindern sagen, dass ich Weihnachten alleine sein möchte? Ich möchte einfach alleine sein und ich möchte diesen Schmerz aushalten wollen. Meine Kinder sagen alle vier, Mutti, Weihnachten lassen wir dich auf keinen Fall alleine. Du kannst alle anderen Tage, aber Mutti, die Feiertage auf keinen Fall. Bitte, bitte, Frau Seyfried, können Sie mit meinen Kindern drüber reden? Ich tue mir nichts an. Ich brauche diese Zeit alleine und ich brauche das alleine weinen dürfen. Das hat mich sehr bewegt, das Gespräch damals. Und wenn jetzt so mal Trauernde das auch ansprechen und sagen, ach, ich möchte auch mal nicht gestört werden. Das war das, was hilft beim Abschiednehmen vielleicht auch im Blick haben. Und was sollten wir als Begleitende oder als Begleiter auch bedenken, wenn wir Trauernde begleiten? Vielleicht offen und ehrlich dann fragen. Mit dieser Situation, dieses Alleinsein Weihnachten, hätte ich mich unsicher gefühlt, wenn die Frau mir das nicht so erklärt hätte. Das war ehrlich, Trauernde auch fragen dürfen, du, möchtest du, dass ich jetzt gehe? Soll ich noch ein bisschen bleiben? Ne? Dass wir den Mut haben, ehrlich zu fragen und dann aber auch nicht sauer sind oder gekränkt, wenn die Betroffenen sagen, ich möchte, dass du gehst. Akzeptanz. Musik. Wir haben heute so wunderbare Musikstücke gehört. Musik kann in Trauer helfen. Das ist erwiesen. Manches Mal sogar auch traurige Musik. Ach Mutti, du musst nicht immer sowas Trauriges hören. Mutti, du musst mal fröhliche Musik hören. Traurige Musik lässt die Tränen dann auch mal fließen. Ne? Auch manchmal, klar, manchmal hilft fröhliche Musik. Häufig ist es die Musik des Verstorbenen, die der gerne oder die gerne gehört hat. Ne? Was hilft beim Abschied nehmen? Wenn wir Menschen begleiten, sollten wir an diese Situationen denken, was hat mir geholfen? Sicher ist das nicht immer das, was der andere jetzt gerade braucht, oder, aber da kann ich viel einfühlsamer reagieren und trauen Sie sich zu fragen, habe ich dich jetzt verletzt? Oder was möchtest du? Was hilft dir? Was möchtest du? Nähe erfahren dürfen. Und da ist es ja so, sind wir ja alle unterschiedlich, gerade was Umarmung betrifft. Ich hatte vorige Woche ein Seminar, aber nicht zum Thema Trauer. Und da sagte eine ganz junge Teilnehmerin, das Allerschlimmste wäre, wenn mich jemand im Leid umarmen würde. Akzeptanz. Ne? Man merkt es, wenn jemand nicht umarmt werden möchte. Woran? Woran merkt man das? Oft machen die einen Schritt zurück. Ne? Oder man spürt es. Ne? Und dann kann man sich auch gleich wieder zurücknehmen. Aber viele, viele Trauernde mögen auch mal eine Umarmung. Oder gerade bei Beerdigungen ist es ja oft so, wenn man vom Sarg weggeht und nochmal die Hand gibt, dass einem häufig die Worte fehlen, ne, dass da bloß noch eine Umarmung bleibt. Das habe ich schon oft erlebt. Den Trauerweg selbst bestimmen dürfen, dass nicht von außen jemand kommt und sagt, du, so, das hat mir geholfen und so musst du es machen. Ja, nicht. Den Trauerweg selbst bestimmen dürfen, was hilft beim Abschied nehmen. Und ich weiß nicht, ob Sie über das Thema Loslassen schon mal nachgedacht haben. Als Trauernde das Tempo des Loslassens des lieben Verstorbenen oder der lieben Verstorbenen selbst bestimmen dürfen. Vielleicht kennen Sie Äußerungen, die hier unten stehen, na du musst doch auch mal loslassen. Das ist jetzt 7 Jahre her. Du musst doch mal loslassen. Meine Güte, dass der nicht loslassen kann, wird dann manchmal, habe ich bei uns schon in der Kirchgemeinde gehört oder auch so in der Hospizarbeit. Ne? Und dann habe ich mich manchmal mit dem Thema beschäftigt. Sie müssen überhaupt nicht loslassen. Sie dürfen auch mal festhalten. Wir dürfen auch mal festhalten, der Prozess, der Verlauf ist wichtig. Der Verlauf der Trauer, der Trauerweg ist wichtig. Was hilft bei der Begegnung mit Trauernden? Sie haben schon, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, Sie haben schon gemerkt, wir haben mal so geschaut, ich leide Trauer, was haben wir erlebt? Was hat geholfen? Vielleicht haben Sie sich in manchen Dingen wiedergefunden. Und das kann man nutzen für die Begleitung trauernder Menschen. Was hat geholfen? Trauernde Menschen begleiten. Was hilft in der Begegnung mit trauernden Menschen? Bei aller Hilfsbereitschaft, bei allem Mittun wollen, bei aller Begleitung, Regie hat immer der Trauernde. Und manches Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir würden ja begleiten und kommen da nicht so richtig ran, oder nutzen Sie auch die Möglichkeit, vielleicht mal eine Karte in den Briefkasten zu stecken. Ich denke an dich. Ich bete für dich. Gut, wenn ich so eine Karte reinstecke, ich bete für dich, dann sollten wir das auch tun und nicht vergessen, da zu beten, ne? Das rutscht uns ja im Alltag dann auch schnell weg. Der Trauernde ist für seinen Weg verantwortlich, nicht wir als Begleiter. Der Trauernde ist für seinen Weg verantwortlich. Der Trauernde hat ein Recht auf seine Trauer. Und die Trauer, die ich erlebt habe, fand ich manches Mal für mein Leben auch heilsam und hilfreich. Der Trauernde hat ein Recht auf seine Trauer. Ich wollte mir die Trauer nicht von anderen ausreden lassen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass der Trauernde seine Trauer überwindet oder dass sie heilt. Was habe ich anfangs gesagt? Trauer ist keine Krankheit. Trauer ist ein Weg, ein Prozess. Der Trauernde darf seiner Trauer Ausdruck geben und dadurch zeitweise Erleichterung erfahren. Die Trauer ist wichtig, um diesen Verlust auszuhalten. Lassen Sie sich Ihre Trauer nicht von außen ausreden. Es gibt keine Regeln und Normen für richtiges oder falsches Trauerverhalten. In der Begegnung und Begleitung und Betreuung Trauernder ist es wichtig, den Trauernden wieder ins Leben einzuführen und ihn in seiner Trauer nicht allein zu lassen. Die Hauptaufgabe ist nicht, dass die Trauer weggeht, das wäre furchtbar, sondern die Hauptaufgabe der Trauer ist, dass sie wahrgenommen und gelebt wird. Nicht dieses Dagegentrösten. Ja, ich habe Ihnen zum Abschluss, da haben wir noch genügend Zeit für Fragen, ne? Ich habe Ihnen zum Abschluss noch einen Text mitgebracht. Du frierst. Und viele sagen, meine Güte, es ist nicht kalt, sieh doch die Sonne. Du hast Angst und viele sagen, hab nur Mut, das wird schon wieder, du schaffst das. Du bist allein und viele werden sagen, jetzt habe ich keine Zeit. Du, ich habe wirklich, ich kann nicht, ich habe so viel Wichtiges zu tun, verstehst du doch. Doch manchmal ist jemand da, der sagt, nimm meinen Mantel und meine Hand und lass mich dich ein Stück begleiten. Jetzt. Und das wünsche ich Ihnen und auch mir, dass wir immer wieder in Leitsituationen von anderen Menschen das auch ein Stück erkennen können, wo wir gefragt sind. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach erstmal Schluss machen. Und mal durchatmen und Raum für Fragen lassen. Wir liegen gut in der Zeit, ist mir zugenickt worden, ja, dass wir einfach, dass Sie Raum für Fragen haben. Vielleicht ist auch was hochgekommen, wo Sie sagen, das möchte ich erzählen. Ne? Und Sie gehen ja rum mit dem Mikro. Ich komme mal runter, okay.
Genau. Ich würde jetzt einfach kommen zu Ihnen, wenn Sie mir ein kurzes Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage loswerden wollen. Trauen Sie sich ruhig. Es wäre schon auch schön, wenn Sie ins Mikrofon reinsprechen, weil wir das Ganze auch aufzeichnen für die, die heute nicht da sind und es einfach gut ist, wenn man die Frage dann auch deutlich hört, natürlich auch die anderen im Raum. Wenn das jemand absolut nicht möchte, geben Sie mir kurz ein Zeichen, dann ohne Mikro. Aber es wäre schön, trauen Sie sich.
Manchmal ist es bei dem Thema auch besser nachher hinten in kleinen Gruppen oder auch mal so in Einzelgesprächen zu reden. Vom Hospizdienst ist ja jemand da.
Die Präsentation?
Nach Aufmerksamkeit. Ich habe und jetzt noch eine weiter. Das vermute ich. Kann ich runterkommen. Das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Dieses Lied, was ein Stück den Bogen zur Hoffnung schließt, das hatte ich eben vergessen. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Und die letzte Strophe, wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt. Ne, wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist. Oft ist es ja so, dass sich im Leid die wahren Freunde zeigen und dass uns das Leid erfahrener macht. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir schon heute sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wie gut, dass wir diese Hoffnung haben. Okay.
Da hinten gibt es eine Frage. Ich komme.
Also ich habe mich bei Ihrem Vortrag an eine Situation erinnert. Mein Großvater ist gestorben, schon viele Jahre her. Und ich bin damals nochmal hingefahren. Das war im häuslichen Bereich und wollte nochmal seine Hände anfassen, ihn nochmal streicheln. Und irgendwer hat zu mir gesagt, nein, du darfst diesen toten Menschen nicht mehr anfassen. Ich weiß nicht mehr warum oder ich war da verunsichert. Ich habe es trotzdem gemacht, aber das war meine Frage.
Ja, vielen Dank. Das ist was immer wieder kommt, gerade wenn ich an Abschiednahmen im Hospiz denke, dass Angehörige gesagt haben, nee, ich gehe da nicht mit rein, man darf keinen Verstorbenen anfassen und Leichengift und. Das mit dem Leichengift, das sind so Horrorgeschichten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, ein Verstorbener ist das Ungefährlichste, was es überhaupt gibt. Man darf Verstorbene anfassen. Was hilfreich ist, wenn ich alleine bin, ist man ja unsicher, wie Sie sagen. Ne? Was hilfreich ist, wenn da jemand dabei ist, der das so ein bisschen auch zeigt, wie das geht. Ne? Also man darf Verstorbene auf jeden Fall anfassen und gerade das Berühren, das ist unheimlich hilfreich. Ne? Und gut wäre es, wenn jemand noch dabei ist. Was bei diesem Anfassen dann noch, was hilft da noch mit dem Verstorbenen reden? Klingt komisch, aber das befreit. Egal, ob man sagt, ich hab dich lieb oder du kannst mir das doch nicht antun. Ne? Aber man darf es und es ist gut, dass sie das gemacht haben. Und Abschiednahme darf in Deutschland nicht verwehrt werden. Abschiednahme ist überall möglich und wenn Situationen, wie ich vor 3 Wochen erlebt habe, dass im Krankenhaus gesagt wird, nee, Sie können nicht mehr Abschied nehmen, weil der oder diejenige schon in der Pathologie ist, das ist nicht rechtens. Man muss ihnen die Abschiednahme erlauben. Anders ist es natürlich bei Abschiednahmen bei schweren Verkehrsunfällen oder so, aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie man sich verabschieden kann.
Abschiednahme, das ist mir ganz bewusst geworden. Ich habe vor vielen Jahren meine 26-jährige Schwester verloren und die ist vom Bett aus im Krankenwagen gestorben und gleich nach Chemnitz gefahren worden. Und ich hatte keine Möglichkeit, nochmal mit ihr zu sprechen, überhaupt nicht. Ich wollte so gerne nochmal mit ihr ganz alleine sein, selbst wenn sie tot ist. Ne? Ich wollte mit ihr sprechen und es war nicht möglich. Man durfte nicht hin. Und das war ganz schrecklich und das habe ich nie im Prinzip unter die Füße gekriegt, ne? Heute noch nicht. Und jetzt habe ich meine Mutti, im Dezember ist meine Mutti gestorben, die habe ich bis zum Schluss begleitet und ich hatte sie fast den ganzen Tag im Totenzustand, also ich hatte sie ins Bett gelegt und sie war da und ich konnte immer wieder hingehen und konnte mit ihr sprechen, konnte mich nochmal von ihr verabschieden, konnte ihr in diesem Zustand alles noch sagen für mich, das war ja mein Trost, konnte ihr sagen, Mutti, es ist schön, du hast es geschafft, du hast es endlich ausgestanden und wir sehen uns ja wieder. Du gehst uns ja nur voraus. Ne? Und das war für mich dadurch habe ich einen ganz tiefen Frieden in meinem Herzen. Das ist so gewaltig, dass ich das konnte, dass ich die Mutti bis zum Schluss oder noch so lange da haben konnte, hat mir gut getan.
Wir merken, ne, das, was ich gesagt habe, wie hilfreich Abschied nehmen sein kann und wie schwer es ist, wenn man sich nicht verabschieden konnte. Und wenn Sie Situationen erlebt haben, oder ich auch, wo man sich nicht verabschiedet hat, können wir es jetzt mit dem, was wir auch fühlen und wissen, einfach, wie Sie gerade erzählen, vielen, vielen Dank, auch ein Stück anders machen und uns vielleicht da mal trauen.
Da hast du noch eine Frage? Ja, ich hätte mal eine Frage. Wie ist das bei Beerdigung mit der Mitnahme von Kindern? Das ist ja auch so ein umstrittenes Thema. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und wenn jemand gestorben ist von den Nachbarn, hat mich meine Oma mal mitgenommen. Und ich habe das so empfunden, dass ich damit besser klargekommen bin. Also auch später, wenn dann mal Angehörige gestorben sind. Und wir hatten jetzt mehrere Trauerfälle in der Familie. Und mein Sohn, der hat eben auch noch Urgroßeltern und hat die eben auch sehr gerne gehabt und war wirklich sehr, sehr viel auch mit dort. Und er war dann auch beim Opa, also bei seinem Uropa mit und hat sich dort auch verabschieden wollen, hat es auch ausdrücklich gewünscht, dass er dort mit da hin darf. Und jetzt ist der andere Uropa gestorben und da wurde ich angesprochen, dass es eben nicht so gut ist, wenn ich eine mitnehme, ne? Dass der Uropa das eben auch nicht gewollt hätte, weil er eben viel darüber gesprochen hat, dass es nicht gut ist, wenn man die Kinder eben mitnimmt und er möchte eben gerne mit. Mhm. Ne?
Okay, vielen Dank. Du, das ist ganz toll, dass du mit hier bist. Sagst du mir mal deinen Namen?
Ich heiße Lukas.
Der Lukas, du, ich habe auch einen Lukas. Aber das ist schön, dass du hier bist und was ich gerade gehört habe, das ist deine Mama? Das ist noch ganz schöner. Sie haben recht, sie haben das absolut richtig gemacht. Wir können Kinder nicht vor Verlusterfahrung bewahren, indem wir ihnen dieses Abschiednehmen verwehren. Kinder müssen in ihrem Leben ganz oft Abschied nehmen. Und wir schaden Kindern, wenn sie es wollen, mit zur Beerdigung zu gehen oder auch zum sterbenden Opa oder zur sterbenden Oma mitgehen wollen. Wir schaden Kinder. Das Wichtige dabei ist, wenn wir Kinder mitnehmen, die Kinder müssen es selber wollen und die Eltern müssen es wollen. Und dann Kinder bei Beerdigungen oder an Sterbebetten nicht alleine lassen, sondern ich bin ab und an gefragt, ob ich mitgehen kann auf eine Beerdigung, wenn ein Kind dabei ist, dann wenn der Sarg runtergeht, auch mit runtergehen und das erklären, was da passiert. Und Kinder, Lukas, du bist uns ein Riesenvorbild. Kinder sind die größten Vorbilder und Kinder stellen die Fragen bei Beerdigungen und an Sterbebetten, die wir uns nicht trauen zu stellen. Ne? Kinder fragen denn, was ist denn das und wo geht denn der Opi hin? Und als unser Lukas mit bei der Beerdigung der Uroma war und er gesehen hat, dass alle Blumen reinwerfen und das war im Frühling und das Blumenkörbchen war dann schon leer, rannte der auf die Friedhofswiese und pflückte für alle neue Blumen und dann wurden eben alle Blumen nochmal reingeworfen. Gut, dass wir euch haben. Gott sei Dank. Also Kinder mitnehmen, aber Kindern erklären, was da passiert. Ne?
Gibt es noch eine Frage, eine letzte vielleicht? Genau. Ja. Okay, dann fühlen Sie sich wirklich herzlich eingeladen, im Anschluss noch auf Frau Seifried oder eben auch die anderen Mitarbeiter zuzukommen.
Wie findet man jetzt hier einen Punkt? Mir bleibt es nur, Danke zu sagen. Danke an Sie, Frau Seyfried, ja, für Ihren Vortrag, der ganz viele Infos enthalten hat, aber auch so viel Einfühlsamkeit rübergebracht hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja.